Ich habe vor kurzem ein Bild gesehen. Also ich meine, das ist nicht irgendwie abstrakt geistlich, sondern auf Pinterest. Ich habe ein Bild gesehen und das hat mich traurig gemacht. Ich weiß nicht, ob ich es wieder finde. Ich will es eigentlich gar nicht zeigen. Weil es hat folgenden Inhalt gehabt. Man hat Jesus gesehen auf dem Bild, wo so an eine Tür klopft. Und dann sagt er so, ah, da ist Jesus, mach doch Türen auf. Und von drin hörst du die Frage, warum, wieso? Und dann sagt Jesus, damit ich dich kann retten. So. Und die Frage von deinen wieder, also da ist immer noch die Sprechblase gesehen, jetzt wie da, von wem willst du mich retten? Und dann sagt Jesus, von dem, was ich dir antue, wenn du mich nicht reinlässt. Ja. Mich hat das irgendwie traurig gemacht, weil ich glaube, erstens vermittelt es einmal ein völlig falsches Bild von dem, wer Gott ist und was er will. Und zweitens glaube ich, dass wir wahrscheinlich mit unserer Kirchengeschichte recht viel zu dem Missverständnis beigetragen haben. Ich habe meine Predigt heute getauft, das ist aber ungerecht. Weil ich glaube, das ist das, was mir oft begegnet, wenn ich mit Leuten besonders mit Leuten, die Jesus nicht kennen, über das rede, dass es, sagen wir mal, eine Verlorenheit gibt, wie auch immer die dann beschaffen ist. Wir möchten uns heute mit dieser Frage beschäftigen, wie das liebende Gott Menschen in die Hölle kann werfen. Hölle, das ist ja, ich habe mich vor 2 Wochen ein bisschen über das Thema ausgelassen. Wenn du die Predigt möchtest nachlesen, das ist auf der Connect-Homepage drauf. Und eben nach meinem Verständnis ist die Hölle nicht quasi Gottes Folterkammer in seiner sonstigen absoluten Idylle oder irgendetwas, sondern es ist der Ort, wo Menschen von Gott getrennt sind. Es ist der Ort, wo alles, was du in deinem Leben gemacht hast, in ein grosses, dickes, fettes Nünd verschwindet. Es ist der Ort, wo uns bewusst ist, dass wir Gottes Liebe hätten können haben und dass wir Nein gesagt haben dazu. Und ich glaube, es ist eine wichtige Frage. Wie kann denn ein Gott, der von sich behauptet, dass er absolute Liebe ist, zulassen, dass Menschen überhaupt in so einen Zustand oder an so einen Ort hier kommen? Und was mir heute wichtig ist, heute Abend, ist zu zeigen, weil das ist ein Grundfehler von dem, was ich glaube, von dem, wie ich Gott sehe und verstehe, dass wir einen liebenden Gott haben, der alle Hebel in Bewegung gesetzt hat, dass er uns Menschen erreichen kann. Das ist einer der Grundfehler von meinem Glauben, dass ich nicht an Gottes Absichten zweifeln muss. Das ist für mich etwas am Schlimmsten, wenn ich merke, ich zweifle an Gottes Absicht für etwas. Weil dann merke ich, wie soll ich jetzt im Glauben für etwas beten oder so? Dann ist eigentlich, das, was ich mache, ist nur, Herr, ich wünsche mir gerade das, aber ich habe ja keine Ahnung, wer du bist und was du willst. Ich halte es für sehr wichtig, dass wir an Gottes Absicht für uns nicht zweifeln müssen. Und ich würde gerade die Bibel reden lassen bei dieser entscheidenden Frage von heute Abend. 1. Timotheus 2, Vers 4, das heisst, er, Gott, möchte, dass jeder gerettet wird und die Wahrheit erkennt. 2. Petrus 3, Vers 9 heisst, es ist aber nicht so, dass der Herr seine versprochene Wiederkehr hinauszögert, wie manche meinen. Nein, er wartet, weil er Geduld mit uns hat, denn er möchte nicht, dass auch nur ein Mensch verloren geht, sondern dass alle Buße tun und zu ihm umkehren. Und Johannes Evangelium 6, Vers 40, ja, es ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, das ewige Leben hat. Und an jenem letzten Tag werde ich ihn auferwecken. Wir haben hier 3 Aussagen. Paulus, Petrus und Jesus selber. Und sie alle sagen, wir haben einen Gott, der grundsätzlich will. Das ist Gottes Absicht, das ist Gottes Wunsch. Er will, dass gar niemand verloren geht. Er will, dass alle gerettet werden. Das ist das, was Gott sich wünscht. Das ist Gottes Absicht. Gott ist nicht ein schlecht gelaunter, rachsüchtiger, beleidigter Despot, so ein Gewaltherrscher, der Menschen nur widerwillig zu sich ins Königreich reinlässt und dann auch nur, wenn man eine riesige Liste mit Anforderungen erfüllt. Ich behaupte, Gott ist ein liebender Vater. Und sein Herz zerbricht grundsätzlich über jeden Menschen, der nicht möchte. Wo nichts möchte mit ihm zu tun haben. Aber dann drängt sich vielleicht die Frage auf, also, wenn Gott sich das ja so sehr wünscht, dass wir Menschen bei ihm dürfen sein, warum dann die ganze Geschichte mit Hölle oder mit Verlorenheit oder Trennung von ihm? Warum sagt er denn nicht einfach Ja zu allen? Warum nicht, ich bringe jetzt grosse Stichwort, warum denn nicht so eine Art Allversöhnung? Die klassische evangelikale Antwort, wo ich damit aufgewachsen bin und wo ich immer noch häufig höre auf die Frage, ist, Gott ist eben heilig und gerecht. Das heisst, er kann Sünde nicht ungestraft lassen. Das kann er gar nicht. Er muss strafen, wenn Sünde passiert ist. Und ich würde nicht sagen, dass die Antwort im Grunde völlig verkehrt und falsch ist. Aber für mich hat sie so ein bisschen, ich finde, sie hat so eine komische Ecke drin. Zum einen merke ich bei dieser Aussage, bei dieser Antwort, wir verschieben grundsätzlich mal das ganze Problem auf Gott. Oder? Gott will ja eigentlich nicht strafen, aber er muss das machen. Er wünscht sich's nicht, aber er kann gar nicht anders. Und wir Menschen sind einfach die Spielbälle in Gottes Konflikt mit sich selber. Und etwas anderes, was mich auch stört an dieser Antwort, ist meistens, wir machen uns nicht die Mühe, zum Probieren mal Gottes Sicht auf das Ganze einzunehmen. Wir machen es uns sehr oft einfach mit dieser Antwort, Gott muss halt, er ist gerecht. Was ich möchte heute Abend probieren, ist, die Frage so zu beantworten, wie ich es verstehe. Und auch zu erklären, warum ich es sehe, warum ich es sehe, wie ich es sehe und warum ich glaube, was ich glaube. Vielleicht erinnern sich die einen von euch an die Folie, die habe ich vor anderthalb Monaten mal bei einer Predigt gebracht. Und es geht da um das ursprüngliche Schöpfungsdesign. Man sieht es da nicht so gut. Es sollte eigentlich so ein bisschen gestreifelt sein. Himmel und Erde quasi, wo sich völlig überlappen, wo nicht getrennt ist grundsätzlich. Und die Schöpfungsabsicht Gottes in dem Innen mit Mensch ist gewesen, so schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er sie, als Mann und Frau schuf er sie. Und dann sehen wir da die grosse Krone. Das soll Gott symbolisieren. Und auf den Köpfen der Menschen hat es kleine Kronen. Das soll für mich ein bisschen darstellen. Wir sind im Bild Gottes geschaffen. Und ich habe das vielmals gesagt in den letzten zwei Monaten und ich werde es wahrscheinlich noch vielmals sagen in den nächsten paar Monaten. Weil ich glaube, das ist entscheidend zum Wissen, dass im Bild Gottes geschaffen sein, das ist das tiefst entscheidend für unser Schöpfungsdesign, das Gott uns gegeben hat. Oder? Du bist geboren zum Beispiel mit Armen und mit Beinen. In deiner DNA, in deiner Erbinformation, wo jeder Zelle von deinem Körper vorhanden ist, ist grundsätzlich der ganze Bauplan drin für dich als Komplettpaket, als funktionierender Organismus, als funktionierender Mensch mit Körper und allem, was dazugehört. Wenn die DNA beschädigt ist, führt das zu Problemen, bis hin zu dem, dass du vielleicht gar nicht mehr dass du gar nicht lebensfähig bist. Oder? Und ich glaube, genauso wie wir eine physische DNA haben, gibt es so etwas, ich sage dir mal, wie eine geistliche DNA. Und Teil von dieser geistlichen DNA ist es eben, dass wir im Bild Gottes geschaffen sind. Ich glaube, das gehört zu der innersten Identität von unserem Menschsein. Ich würde sogar so weit gehen, um behaupten, wenn wir nicht mehr im Bild Gottes geschaffen sind, oder wenn wir nicht mehr wenn wir nicht mehr Gottes Herrlichkeit widerspiegeln, dann haben wir an irgendeinem Punkt einen entscheidenden Faktor verloren, dass wir überhaupt Mensch sind. Das gehört zum Mensch. Gott hat den Menschen so gedacht. Es ist ein Attribut, das Gott uns gegeben hat. Herrlichkeit Gottes widerspiegeln, in seinem Bild geschaffen sein. Wir wissen aber mehr oder weniger alle, es ist zu dem sogenannten Sündenfall gekommen. Sünde, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, ich verstehe den Begriff, wir sind von Gott getrennt. Einfach mal grundsätzlich der Zustand. So im Volksmund reden wir vom Sündigen, wenn wir etwas machen, was nicht richtig ist oder wo wir glauben, dass es Gott nicht möchte. Aber ich glaube, all das sind ja die Folgeerscheinungen von dem Grundproblem von der Sünde, dass wir von Gott getrennt sind. Sünde ist der Zustand, wo wir eben nicht mehr wollen, eben Bild Gottes sein, sondern wo wir selber etwas sein wollen ohne Gott oder eben wo wir selber Gott sein wollen. Das Versprechen von der Schlange an Eva, isst von dieser Frucht, vom Baum von der Erkenntnis und du wirst sein wie Gott. Das Problem bei dem ist, das sind wir schon gewesen. Wir sind schon gewesen, von unserem Schöpfungsdesign her, wir Menschen, wie Gott. Nicht wir sind Gott gewesen. Wichtiger Unterschied. Es ist nicht Gott gleich Mensch, sondern es ist, wir sind im Bild gemacht gewesen, berufen, Gottes Liebe, Gnade, Hoffnung, Gottes Plan, Gottes Absichten, eben seine Herrlichkeit, der Schöpfung, der Welt zu widerspiegeln. Genauso wie zum Beispiel die Sonne den Mond anstrahlt. Der Mond leuchtet ja nur, weil ihn die Sonne irgendwie anstrahlt. Und wir sehen dann das, wie sich so verhält und wie sich es bewegt. Und das Problem von der Sünde wäre, ich glaube, es wäre die Geschichte. Das ist, glaube ich, das. Man sieht es halt nicht so gut. Eigentlich muss man sagen, es ist das da. Das Problem von der Sünde ist wie eine totale Mondfinsternis. Oder der Mond entzieht sich der Sonne und sagt, nein, ich will nicht mehr dein Licht reflektieren. Ich will selber leuchten. Ich will selber Leuchtkraft besitzen. Ich will, dass man mich selber sieht. Das Problem ist, das funktioniert nicht. Der Mond kann nicht leuchten für uns Menschen ohne die Sonne. Wenn die Sonne weg ist, sehen wir keinen Mond mehr. Oder nicht mehr einfach so. Und eben der Mensch hat sich entschieden, von dem, wenn wir bei dem Bild bleiben, das die Bibel uns gibt, oder bei der Geschichte von Adam und Eva bleiben, der Mensch hat sich entschieden, vom Baum von der Erkenntnis zu essen. Das heisst, er hat sich eigentlich für die totale Mondfinsternis entschieden. Er hat sich entschieden, ich will selber Gott sein. Ich will nicht mehr das Ebenbild von einem Gott sein, ich will es selber sein. Da wir aber momentan bei der Frage sind, wie kann ein liebender Gott Menschen auf ewig in die Hölle werfen? Kommt jetzt vielleicht die Frage, ja Moment, warum um alles in der Welt hat es eigentlich, das wäre noch das Bild für die Mondfinsternis, das ist eigentlich nicht so wichtig. Warum um alles in der Welt hat es eigentlich den blöden Baum von der Erkenntnis gegeben? Warum? Ich meine, wenn es ein liebender Gott ist, der möchte, dass wir auf immer und ewig bei ihm sind und dass wir alles in Fülle haben und, warum macht er so, warum schafft er selber offensichtlich so eine Versuchung für uns Menschen? Was ist der Grund dahinter? Und ich behaupte, der Baum der Erkenntnis ist Gottes ultimative Zugeständnis an unsere menschliche Eigenständigkeit. Es ist der ultimative Beweis von seiner Liebe. Liebe setzt frei, Liebe engt nicht ein. Liebe will nicht besitzen, wenn schon will Liebe erobern. Und Liebe kann man nicht erzwingen. Liebe kann nur verschenkt werden. Und wenn es den Baum der Erkenntnis nicht gegeben hätte, dann hätten wir Menschen, dann hätte der Mensch keine Möglichkeit gehabt, um zu Gottes guten Absichten auch Nein zu sagen. Dann wären wir im Endeffekt doch nur Marionette gewesen. Es hätte ja keinen anderen Weg gegeben. Gott hat ein einziges Gebot den Menschen weitergegeben. Iss nicht von dem Baum. Das war alles. Er hat nicht gesagt, iss nicht von dem Baum und verschmutz nicht die Ozonschicht und überfisch nicht alle Teiche. Es war nur, iss nicht von dem Baum. Das war das Einzige, was Gott gesagt hat. Keine andere Regel, kein Gebot oder Verbot, kein Do's und kein Don'ts. Iss nicht von dem Baum. Und in dem Gebot ist die einzigartige Möglichkeit und die Freiheit vom Mensch gewesen, zum Ja sagen zu Gott. Oder Nein. Und das Nein hat die totale Mondfinsternis bewirkt. Wir haben uns getrennt von Gott. Wir haben eine Trennung geschaffen, eine Kluft, einen Raum zwischen Gott und uns, den wir nicht selber überbrücken können. Sünd. Und zwar nicht nur Menschen, sondern die ganze Schöpfung mit uns. Römer 6, 23 sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Ich habe in meiner ersten Predigt zu unserer Himmel- und Hölle-Serie über den Tod geredet. Und es geht jetzt da nicht darum, Tod meint da eben Trennung von Gott. Gott ist das Leben. Und wenn wir nicht mehr beim Leben sind, naja, es gibt nicht viele andere Optionen, entweder du lebst oder du lebst nicht. In dem Vers steckt nicht eine androhte Strafe von Gott, so im Sinn von, wenn du sündigst, wenn du nicht machst, was ich will, bin ich böse auf dich und bringe dich um. Ich glaube nicht, dass das die Aussage ist von dem Vers. Das ist eine logische Konsequenz. Der Tod ist eine logische Konsequenz aus der Sünde. Wenn du dich von der Sonne entfernst, wird ihr Licht immer schwächer, 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 schwächer. Und irgendwann siehst du es nicht mehr. Sie scheint nicht mehr für dich. Und wenn du dich vom Leben von Gott entfernst, wirst du im Tod enden, im Nicht-Leben. Jesus sagt, er ist das Leben. Johannes 14, Vers 6, er ist das Leben. Nicht, er hat das Leben und er tut es ein bisschen verteilen an die Leute, die er gerade lesen findet. Er ist das Leben, weil in ihm der Weg ist, aus dem Mond Finsternis raus, zurück in die Gegenwart Gottes hinein. Wir schauen am Schluss noch einen Vers an für das. Zurück in die Gegenwart Gottes hinein. Dass wir wieder fähig sind, dass wir wieder Ja sagen dazu, ich will Ebenbild Gottes sein. Ich will seine Herrlichkeit widerspiegeln. Er bringt uns zurück in die Gegenwart von dem Gott, was in der Bibel heisst, 1. Timotheus 6, Vers 13 heisst, Gott ist der, der allen Leben gibt. Und in Vers 16 heisst, er ist der Einzige, der ewiges Leben hat, der Leben hat, der einen Ewigkeitswert hat. Die logische Konsequenz aus der Sünde ist der Tod. Das ist Lewis. Der hat mal gesagt, das ist eines von meinen Lieblingszitaten, habe ich, glaube ich, auch schon gebracht, hat Stefan schon gebracht. Es wird am Schluss zwei Arten von Menschen geben. Die einen Menschen, die werden zu Gott sagen, dein Wille geschehe. Und die anderen, zu denen wird Gott sagen, dein Wille geschehe. Was sind das für Menschen, wo, oder was ist denn der Wille Gottes? Oder was passiert mit, was heisst, zu was sagen die Menschen, die zu Gott sagen, dein Wille geschehe? Zu was sagen die ja? Der Wille Gottes ist, ich bringe nochmal die Folie, man achte besonders da auf den Vers aus Johannes 6, oder? Es ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der an den Sohn sieht und an ihn glaubt, das ewige Leben hat und ihn und an jedem letzten Tag werde ich ihn auferwecken. Das ist das, was wir vorher gesagt haben. Gottes Wille ist es, dass wir mit ihm versöhnt werden. Dass wir zurückkommen in das Schöpfungsdesign. Zurück in die Ebenbildlichkeit Gottes. Und in Jesus hat Gott Türen quasi aufgemacht für uns. Dass wir das wieder können. Wir haben das mal kaputt gemacht. Der Mensch hat das mal kaputt gemacht. Und in Jesus hat Gott die Türen wieder aufgemacht. Zurück in unsere Bestimmung. Und wir dürfen einfach durch die Tür durchgehen. Ohne ein Regelset, ohne eine Anforderung zu erfüllen. Das ist eine Einladung und es ist ein Geschenk. Wenn du das Geschenk noch nicht angenommen hast, mach es heute Abend. Wenn du nicht so genau weißt, von was ich rede oder wie oder was oder wo, du darfst nachher auf mich zukommen. Wir haben heute Abend ein grosses Gebetsteam von einer Person, die nachher beim Lobpreis da hinten steht. Ich stehe da hinten, du darfst auf mich zukommen. Der Wille Gottes, der Wille vom Vater ist es, dass wir in Jesus Christus zurückkommen zu ihm, zurück ins Schöpfungsdesign. Raus aus dieser selbst verursachten Mondfinsternis, die hat Gott nicht beabsichtigt. Aber weil er uns Freiheit gibt, zum selber entscheiden, hat er sie uns trotzdem zugestanden. Er wirbt in uns um in seiner Liebe, aber er zwingt uns nicht in seine Liebe hinein. Nächster Punkt, was ist denn mit den anderen? Was ist mit den Menschen, wo Gott mal wird zu ihnen sagen, dein Wille geschehe? Das sind die Menschen, die nicht durch die Tür gehen wollen. Die nicht zurück wollen in ihr Schöpfungsdesign, sondern die sagen, nein, ich will es selber. Ich bleibe in der Mondfinsternis drin. Und Gottes ultimative Zugeständnis an die Menschen ist, dass er ihnen ihren eigenen Willen nicht verweigert. Ein Pastor aus Amerika, der ein bisschen kontroverse Bücher geschrieben hat, der ist mal in so einer Interviewsituation ist er gefragt worden, glaubst du denn eigentlich, dass jeder gerettet wird am Schluss? Also eben, bist du einer, der an die Allversöhnung glaubt? Und dann hat er gesagt, er glaubt nicht, dass Gott Menschen wird zwingen, bei ihm zu sein, wenn es Menschen nicht wollen. Ich habe also eine gute Antwort gefunden. Gerechtigkeit Gottes hat für mich nicht in erster Linie damit zu tun, dass Gott Sünd bestraft. Oder Sünder bestraft, also Menschen, die nicht wollen mit ihm zusammen sein. Sondern, dass er sie nicht dazu zwingt, trotzdem mit ihm zusammen sein, auch wenn sie es nicht wollen. Und mit dem kommen wir mal zurück zum Grundthema. Wie kann denn ein liebender Gott Menschen in die Hölle, in den Zustand von der ewigen Trennung von ihm, wie kann er sie dorthin bringen? Und ich behaupte eben, Gott, es ist überhaupt nicht Gott, der ein Interesse daran hat, dass Menschen getrennt sind von ihm. Ist es nie gewesen, wird es nie sein. Für mich ist Gottes Absicht klar. da. Er will, dass die Menschen gerettet werden. Aber Gott zwingt niemand in das hinein. Gott erzwingt nichts. Liebe kann man nicht erzwingen. Gott, behaupte ich, ist grundsätzlich mit jedem Mensch versöhnt. Ich durfte letzten Sonntag am Morgen predigen. Und ich habe unter anderem die Stelle hier gebracht. Ich lese sie euch vor. Kolosser 1, Vers 20 bis 22. Durch ihn, Jesus, hat er, Gott, alles mit sich selbst versöhnt. Durch sein Blut am Kreuz schloss er Frieden mit allem, was im Himmel und auf der Erde ist. Darin seid auch ihr eingeschlossen, obwohl ihr früher so weit von Gott entfernt wart. Ihr wart seine Feinde und eure bösen Gedanken und Taten trennten euch von ihm. Doch nun hat er euch wieder zu seinen Freunden gemacht. Durch seinen Tod am Kreuz in menschlicher Gestalt hat er euch mit sich versöhnt, um euch wieder in die Gegenwart Gottes zurückzuholen und heilig und makellos vor sich hinzustellen. In den Versen sehe ich, Gott hat bereits alles mit sich versöhnt, in Jesus Christus. In dem, was Jesus gemacht hat. Er hat uns allen die Möglichkeit gegeben, zum Ja sagen zu ihm. Zum zurück in seine Gegenwart zu kommen. Aber eben, ich glaube, wir müssen das Geschenk annehmen. Das Potenzial ist da für jeden Mensch. Glaube ich. Wenn ich das verstehe, was da gesagt wird. Das Potenzial ist da. Jesus hat das Potenzial geschaffen für jeden Mensch. Nicht nur für die, die Ja sagen. Das Potenzial ist auch für die, die nicht Ja sagen. Aber wenn der Mensch das Potenzial nicht nutzt, Gott wird es ihm nicht aufzwingen. Und die Konsequenz aus dem ist, dass Gott diesen Menschen wird sagen, dein Wille geschehe. Ich glaube, dass wenn Gott sagt, dass er die Liebe ist, dass er das durchaus ernst meint. Dass das ist, er kann nicht anders. Ich behaupte, Gott kann nicht anders als Liebe. Und Liebe heisst, ich will Ja sagen zu dir. Aber Liebe heisst auch, ich zwinge dich nicht in das hinein. Ich bin mega berührt vom letzten Lied, das wir vorher gesungen haben, so die erste Strophe, wo es darum geht, oder ich will Gott vertrauen, ich will glauben, dass er zu dem steht, was er sagt. Ich habe momentan ein Lieblingslied, das höre ich immer und immer wieder. Ich glaube, meiner Frau hängt es bald zum Hals raus. Dort heisst es drinnen, zu all deinen Versprechen, also mit Gott, zu all deinen Versprechen sagst du Ja und Amen. Und meine Hoffnung, was heißt Confidence auf Deutsch? Meine Sicherheit, das ist sehr schön. Meine Sicherheit, meine Zuversicht, heisst es dort, ist Gottes Treue. Meine Zuversicht ist seine Treue, dass er wirklich der ist, was er sagt und dass er das macht, was er gesagt hat. Das ist für mich nochmal der Punkt vom Anfang. Ich glaube, es gibt genug in unserem Leben, wo wir daran zweifeln können. Es gibt genug in unserem Leben, wo uns enttäuschen kann. Aber ich glaube, Gott gehört nicht dazu. Ich glaube, Gott enttäuscht, also bei mir ist das immer mal wieder so, er enttäuscht meine Erwartung von ihm. Er macht nicht das, was ich gerne will, dass er macht. Ich glaube, das gehört irgendwie dazu, weil er ein größeres Bild von meinem Leben sieht als ich selber. Aber ich kann und will nicht zulassen, dass ich an Gottes Absicht muss zweifeln muss. Und Gottes Absicht ist es, dass er jeden Mensch vollkommen liebt. Wir finden keine schlauen Bilder dafür. Wir brauchen Bilder von Vaterschaft. Ganz wenig finden wir es auch von der Mutterschaft. In der Bibel, Gott liebt wie ein Vater, liebt wie eine Mutter. Jesus liebt dich wie ein Bräutigam, der alles für seine Braut angibt. Aber das, ich glaube, wir müssen uns immer bewusst sein, das ist so Gott auf unsere Ebene abgebrochen, seine Liebe auf unsere Ebene abgebrochen, mit Bildern, die wir verstehen können. Mal ganz abgesehen davon, dass es grausame Väter, Mütter und Ehemänner gibt. Und das ist schon mal alles gar nicht gemeint. Aber Gottes Liebe ist noch viel grösser und viel umfassender für uns alle. Und Gottes Liebe ist immer da. Und etwas, was ich mir wünsche für uns alle, ist, dass wir die Räume finden, wo wir Gottes Liebe erfahren können. Nicht einfach nur wissen, dass er uns liebt, wo wir sie erfahren können. Gott macht die Räume manchmal auf, manchmal muss ich sie auch selber suchen. Meine Lieblingsgeschichte, den ich glaube, da noch nie erzählt. Mit dem höre ich auf, versprochen. ich bin schon, wie alt bin ich da gewesen? Ich muss gerade überlegen. 23. 23 bin ich, glaube ich, da. Ich bin da seit dem Fall 7 Jahre mit Jesus unterwegs gewesen. Ich habe natürlich ganz viel gewusst, wer er ist, wie er ist, warum er ist, warum er dieses und jenes und das und das. Aber ich habe irgendwo gemerkt, ganz tief in mir, eigentlich vertraue ich Gott nicht, weil ich weiß irgendwo, Gott will wahrscheinlich an irgendeinem Punkt etwas von mir, was ich nicht wird wollen. Und ich habe genau gewusst, wenn das kommt, laufe ich sowieso davon. Nicht, weil ich das will, aber ja, es war einfach irgendwie das Misstrauen da gewesen, Gottes Absicht, Gottes Person gegenüber. Und dann hat es eine spannende Zeit gewesen. Ich habe 5 Wochen lang, ich weiß, es klingt relativ kurz, für mich ist dort jeden Tag wie ein Jahr gewesen. 5 Wochen lang habe ich das Gefühl gehabt, okay, gut, Gott hat abgeschlossen mit mir. Es ist wirklich so, Himmel ist zu über mir. Vielleicht habt ihr den Film Bruce Allmächtig gesehen, es gibt ja die Szene, wo er mit den Regenwolken über sich herumläuft. So bin ich mir vorgekommen. Und ich habe alle Register gezogen, die ich bis dato kennt habe. Ich habe mehr Bibel gelesen, ich habe mehr gebetet, ich habe ganz viel Lobpreis gemacht. Ich habe gebetet, Herr, berühre mich. Und dann irgendwann ist es richtig gegangen, Herr, mach irgendetwas, bist du überhaupt noch da? Und schlussendlich bin ich an ein ganz spezielles Gebet gekommen. Und das Gebet, das habe ich hier gebetet, ich habe es voll im Herzen gebetet. Und mir ist wichtig, ich habe keine Selbstmordgedanken gehabt. Ich habe mich nie angelangt. Aber ich habe ganz ernsthaft gebetet, Gott, wenn du dich entschieden hast, um nicht mehr mit mir unterwegs zu sein auf dieser Welt. Ich habe nicht daran zweifelt, dass ich in den Himmel komme. Aber ich habe irgendwie so das Konstrukt im Kopf gehabt, Gott hat die Schnauze voll von mir, er wird nicht mehr mit mir unterwegs sein auf dieser Welt. Und ich habe gesagt, wenn das wahr ist, dann lass mich jetzt sterben. Und eben nochmal, ich habe nicht in Art von Selbstmord gedacht, ich war nicht depressiv gewesen, sondern ich habe eine tiefe, ich habe plötzlich irgendwie wie in mir gespürt, wenn Gott nicht Bestandteil von meinem Leben ist, wenn Gott nicht in meinem Leben drin ist und durch mich durch kann wirken, ist es nicht nur ein Problem für mich, sondern auch für alle Menschen um mich herum. Ich bin kein Segen für Menschen, wenn Gott nicht durch mich kann arbeiten. Das Beste, was sie dann überkommen, ist mich. Und das reicht nicht sehr weit. Ich bin dann auf Irland geflogen, also nicht wegen dem, das hat einen anderen Grund gehabt. ich bin übers Wochenende in Irland gewesen, bin dort in meinem Hotelzimmer gewesen, Sonntagmorgen aufgewacht und ich habe am Sonntag den Rückflug dann gehabt. Und ich bin sowieso schon der Überzeugung gewesen, Gott mag mich nicht mehr. Laptop führen genommen, denkt, es ist Sonntagmorgen, sind wir fromm, habe irgendeinen Gottesdienst gesucht im Internet. Ich habe keine Ahnung mehr, was in dem Gottesdienst erzählt worden ist. Weil es ist etwa 15 Minuten gegangen und ich kann euch das nicht anders beschreiben als die väterliche Liebe, die Gegenwart Gottes in Form von väterlicher Liebe hat plötzlich das ganze Zimmer ausgefüllt. Ich habe das Gefühl gehabt, als wäre da ein Tornado von väterlicher Liebe und Zuwendung da und ich bin im Auge von dem Sturm drin. Es dreht sich alles um mich. Gottes Liebe hat den Raum auf eine Art und Weise gefühlt, ich habe es nie mehr in dieser Intensität gespürt, seitdem. Ich war völlig überfordert mit der Situation, wir sind nur noch Tränen runtergelaufen. Und dann habe ich etwas Spannendes gemacht. Die grösste Liebe, die es im Universum gibt, quasi kommt zu mir nach Irland und findet mich im Hotelzimmer. Und was ich Gott sage, ist, ich würde jetzt so gerne sagen, Vollgas mit dir, nie mehr etwas anderes, nur noch du. Aber es wäre gelogen. Ich will wollen, aber ich kann nicht wollen. Ich vertraue dir nämlich immer noch nicht. Ich habe Angst vor dir. Ich habe Angst vor dem, was du machst mit mir. Ich habe ganz stark an Gottes Absichten gezweifelt. Und aus irgendeinem Affekt heraus habe ich Jesus gesagt, wenn du mir nicht hilfst, glauben, dann bin ich wirklich verloren. Ich merke, ich aus mir heraus kann nicht glauben. Ich kann das nicht glauben. Ich will es glauben. Ich will es wollen glauben. Ich kann es nicht. Und irgendwie in dem Moment, wo ich das bettet habe, hat die Liebe, die in dem Raum war, mein Herz erfüllt. Und ja, ich weiß irgendwie dann gar nicht mehr so genau, was die nächste Zeit, also was die nächsten paar Minuten passiert ist. Es war einfach nur noch schön gewesen, plötzlich. Und ich bin dann mit dem Heim geflogen. Zwei Tage sind irgendwie so ein bisschen wie vorher. Und dann habe ich gedacht, Moment, das kann es nicht sein. Und dann habe ich etwas angefangen zu machen. Und das war ganz spannend gewesen. Da hat Gott wirklich einen Raum aufgemacht für mich, den er leider wieder zugemacht hat nach einer Zeit. Aber 3 Monate lang, ich war in der Berufsmatur da und ich habe immer am Mittag, am 1 ist der Unterricht fertig gewesen. Ich bin heimgekommen, ich habe mein Zeug in die Ecke gestellt, ich habe Lobpreismusik laufen lassen, ich bin in meinem Zimmer am Boden gelegen und 3 Monate lang, jeden Tag, es klingt doof, wirklich wie auf Knopfdruck. Ich glaube nicht, dass Gott auf Knopfdruck funktioniert, aber dort wirklich wie auf Knopfdruck ist die Liebe, die Gegenwart Gottes mit mir in meinem Zimmer drinnen gewesen. Und ich habe die verrücktesten Sachen da drinnen gemacht und nicht gemacht. Ich sage immer, ich bin froh, dass mich niemand gesehen hat, was ich alles gemacht habe in dieser Zeit. Nach 3 Monaten hat es wieder aufgehört. Und dann sind ein paar ganz wichtige Entscheidungen in meinem Leben gekommen. Und ich habe genau gewusst, ich habe mich lange gefragt, warum hat das Gott gemacht, was ist der Grund gewesen? Und irgendwann habe ich es geschnallt. Er hat mich gehört, dass ich ihm gesagt habe, ich vertraue dir nicht. Und Gottes Absicht ist es, mein Herz zu erobern. In seiner Liebe. Und das hat er gemacht. Er hat mit mir 3 Monate lang wirklich rumgeblödelt. Ich kann es nicht anders sagen. Nicht, es war blöd gewesen, aber wie man halt so rumgeblödelt, wie ein Vater mit dem Kind rumgeblödelt, hat er mit mir rumgeblödelt. Das Resultat davon war, mein Vertrauen ist gewachsen, meine Liebe auf ihn zu ist gewachsen. Ich habe sein Herz gesehen in dieser Zeit, obwohl es mir zuerst gar nicht bewusst war. Und ich glaube, das ist der Gott, den wir haben. Der Gott, der jedes Hindernis möchte überwinden möchte, um uns mit seiner Liebe zu erreichen. In welcher Form auch immer. Aber Liebe ist etwas, wo ich einfach glaube, es ist nicht eine abstrakte Wahrheit, die wir aus der Bibel können. Was wir in der Bibel sehen, sondern ich glaube, Liebe ist etwas, wo Gott will, dass wir seine Liebe erleben. Ich definiere nicht die Form davon. Aber es darf nicht einfach nur im Kopf hineinbleiben, Gott liebt dich.